Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg im Studio. Und dieser Sonntag, der 14. März, stand hierzulande ganz im Zeichen der beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Spätestens damit ist Deutschland im Wahlkampfmodus. Über die weiteren folgenden Landtagswahlen, unter anderem etwa in Sachsen-Anhalt und Thüringen, bis zur Bundestagswahl am 27. September. Heute können sich je nach Bundesland Grüne oder Sozialdemokraten freuen, in beiden Ländern aber nicht die CDU. Und das dürfte Konsequenzen für die Bundespolitik haben. Wir blicken zuerst nach Baden-Württemberg, eines der wichtigsten deutschen Bundesländer, eine der innovativsten Regionen Europas und wirtschaftlich stark. Grün ist dort seit 5 Jahren das neue Schwarz. So konservativ, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann dort agiert. Ein Wechsel wurde zwischen Rhein und Neckar nicht erwartet. Aber das Interessante steckt wie immer in den Details. Thomas Wagner fasst den Wahlabend für uns zusammen.
So hören sich Gewinner an.
Baden-Württemberg und Grün, Grün und Baden-Württemberg, das passt gut zusammen. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie meiner Partei entgegengebracht haben.
Und so klingen Verlierer.
Wir sind natürlich enttäuscht in der CDU. Das Wahlergebnis entspricht überhaupt nicht unseren Erwartungen.
Hier der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sich nach aktuellen Hochrechnungen über 32,4% der Stimmen freuen kann, also nochmals etwas mehr als vor 5 Jahren. Dort der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Strobel, der mit 23,6% der Stimmen ein historisches Tief einräumen muss. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, in der grün-schwarzen Koalition Kultusministerin, zerknirscht.
Es ist aber, glaube ich, wichtig, dass man den Abend heute jetzt nicht beschönigt, sondern es klar sagt, dass sich sicher was verändern muss bei der CDU, um wieder stärkste Kraft in diesem Land werden zu können.
Das allerdings scheint an diesem Abend Lichtjahre weit weg zu sein. Ob die CDU überhaupt in der Regierung bleibt, fraglich. Nach den aktuellen Ergebnissen hat der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann mehrere Möglichkeiten. Zweitauflage von Grün-Schwarz, aber auch Ampel aus Grünen, SPD und FDP. Manche Hochrechnung gibt sogar eine knappe grün-rote Mehrheit her. Festlegen will sich Winfried Kretschmann an diesem Abend nicht.
Ja, jetzt wird sondiert. Ich spreche also mit CDU, SPD und FDP. Und dann wird man sehen, was diese Sondierungsgespräche ergeben.
Immerhin, die FDP hat am Abend schon mal den Finger gestreckt. Die fuhr nämlich mit 10,4% der Stimmen ein ordentliches Ergebnis ein.
Wir haben das beste Wahlergebnis seit 1968, haben auch den höchsten Zugewinn aller Parteien. Und damit glaube ich schon, dass wir einen Regierungsauftrag haben. Wir haben ja im Wahlkampf deutlich gemacht, wir wollen künftig in Baden-Württemberg mitregieren.
So der FDP-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag, Ulrich Rühlke. Doch mit der Botschaft, wir stehen bereit zum Regieren, ist die FDP nicht alleine. Auch die SPD würde gerne wieder Mitglieder auf die Regierungsbank entsenden. Knapp 12% sind zwar kein umwerfendes Ergebnis, immerhin liegt die SPD damit aber, anders als vor 5 Jahren, wenigstens wieder vor der AfD. Landeschef Andreas Stoch.
Und da halte ich es mit meinem alten Parteifreund Franz Müntefering, Opposition ist Mist. Man lässt sich wählen, man wird gewählt, damit man Dinge gestaltet. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn die SPD in der neuen Landesregierung dabei ist.
Bleibt die AfD. Mit 10% der Stimmen ist die Rechtsaußenpartei zwar immer noch stark, hat im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2016 um die 5% der Stimmen verloren. AfD-Spitzenkandidat Bernd Gögel gilt als gemäßigter Vertreter seiner Partei und nimmt das Ergebnis mit Gelassenheit hin. Er macht für die Einbußen mehrere Ursachen aus.
Einmal die Pandemie, das Thema, dass sich Wähler in einer solchen Krise mehr hinter Regierenden versammeln. Das muss man respektieren. Das sind die Einzigen, die agieren können. Opposition kann da nicht viel tun in dieser Zeit. Das war ein Punkt. Die niedrigere Wahlbeteiligung. Das war zu erkennen, dass das für uns nicht vorteilhaft sein wird.
Tatsächlich ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten Landtagswahl vor 5 Jahren in Baden-Württemberg deutlich in den Keller gefallen. Von 1:70 auf nun gerade mal knapp 63%.
Soweit dieser Bericht von Thomas Wagner. Und wir blicken, wie schon öfter an diesem Abend, nach Mainz in unser Landesstudio zu unserer dortigen Korrespondentin Anke Petermann. Frau Petermann, wir haben etwas früher an diesem Abend schon mal über Malu Dreyer und ihren Erfolg gesprochen, der sich ja auch sehr stark an ihrer Person festmacht. Sie hat viele Sympathien, sie ist immer verbindlich in der Sache, ausgleichend, nie beleidigend, das ist sicherlich ein Plus. Ist es auch so, dass bisher in dieser Ampel das vielleicht ein ganz guter Kit war, dass man da gut mitschwimmen kann als FDP und Grüne, solange man da optimal an der Macht bleibt? Bleibt das so?
Ja, nicht nur ein guter Kitt, sondern eigentlich von Anfang an der Grund, sozusagen der Reißverschluss, warum Grüne und Liberale überhaupt zusammenpassten. Ob das jetzt so bleibt, naja, ist ein bisschen fraglich, denn die Grünen haben sich ja in diesem prognostizierten Wahlergebnis oder in diesem hochgerechneten Wahlergebnis deutlich vor die Liberalen gesetzt. Das bedeutet, sie werden jetzt natürlich viel stärker ihr Begehr nach Klimaschutz, nach Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen. Und das kommt bei den Liberalen dann vielleicht nicht so gut an. Also die liberale Basis hat dieses Ampelbündnis immer etwas skeptisch beäugt. Und das könnte sich jetzt natürlich so im Lauf der Legislaturperiode für die Liberalen auch negativ auswirken und denen da einige Bauchschmerzen beim Mitregieren verursachen.
Bauchschmerzen sind das eine. Ob man dann wirklich trotzdem, trotz der Bauchschmerzen weitermacht mit einem kühlen Herzen, steht ja auf einem anderen Blatt. Was ist denn zum Beispiel zwischen Liberalen und Grünen dort ganz konkret strittig? Ist das nur der Ausbau von Windkraft?
Ja, das ist der Ausbau von Windkraft eben ganz konkret. Die Frage, ob in diesem riesigen Pfälzerwald man in diesen Wald auch Windanlagen bauen kann. Da sagen Malu Dreyer und die Grünen Seite an Seite sozusagen, ja, das kann man in Randlagen und auf Brachflächen machen. Und die FDP hat wirklich in der Endphase des Wahlkampfs noch diesen Streitpunkt aufgemacht, zu sagen, nein, wir wollen das nicht, und hat sich damit auf die Seite der CDU gestellt. Ja, also das ist wahrscheinlich der Hauptreibung. Punkt, wobei der Grüne Fraktionschef Bernhard Braun war ein bisschen optimistisch, dass man das versöhnen kann. Er meinte, naja, wenn man eine Batteriefabrik ansiedeln will, und das will doch die FDP bestimmt, dann muss man halt deutlich machen, wir wollen die erneuerbaren Energien ausbauen, auch zum Beispiel Solardachpflicht für Eigenheimbesitzer. Und das kommt halt bei der FDP-Basis gar nicht gut an, dieses Mitregieren so in den privaten Bereich rein.
Ja, ganz klar. Freie Wähler sind ja neben der FDP auch ein heimlicher Gewinner dieser Wahlen. Sie schwächen natürlich die Union neben der Maskenaffäre. Waren das eigentlich die beiden Faktoren, die Christian Baldauf die ersten zaghaften Hoffnungen, dass es vielleicht doch werden könnte, zunichte gemacht haben in Rheinland-Pfalz?
Ja, also er hat gesagt, die Maskenaffäre war kein Rückenwind, ganz klar, hat dann auch gesagt, naja, er ist eigentlich so ein Jovialer, der im Wahlkampf diesen Vorteil ausspielen kann, dass er auch gern nah bei den Leuten ist. Das konnte er in diesem Pandemie-Wahlkampf nicht. Also er hatte es einfach auch schwer, sich bekannt zu machen und aus dem Schatten von Malu Dreyer zu treten.
Muss er jetzt die Konsequenzen ziehen oder meinen Sie, er bleibt der Landespolitik in seiner jetzigen Funktion erhalten?
Er hat sich dazu nicht eindeutig geäußert, und das hängt wahrscheinlich davon ab, was der Landesvorstand dazu morgen sagt und vor allem auch am Mittwoch die geschrumpfte Fraktion, die vielleicht ein bisschen sauer ist. Da müssen dann einige ihren Hut nehmen.
Okay, Anke Petermann, vielen Dank. Das war's für heute für Sie. Wir blicken nach Berlin, denn dort werden ab morgen etliche Hausaufgaben gemacht. Die Union ist nach der Ära Merkel sozusagen auf der Suche nach einem Impfstoff gegen den Machtverlust, während sich die Grünen erneut entspannt zurücklehnen und ihre Machtoptionen prüfen können. Die SPD frohlockt derweilen. Frank Capellan aus unserem Berliner Studio hat die Reaktionen der Bundesparteien an diesem Abend verfolgt und beginnt seinen Bericht mit einer enttäuschten Union.
Paul Ziemiak ist wahrlich nicht zu beneiden. Es ist dicke gekommen für die Christdemokraten in Mainz, noch mehr als in Stuttgart. Lange hat es danach ausgesehen, als könnte die CDU in Rheinland-Pfalz den Ministerpräsidenten stellen.
Das ist heute kein guter Wahlabend für die CDU.
Muss der CDU-Generalsekretär stattdessen kommentieren. Und er weiß, dass das Debakel möglicherweise noch größer hätte sein können. Das Corona-bedingt sehr frühe Votum der überaus zahlreichen Briefwähler verhinderte, dass die Maskenaffäre im Bundestag voll zu Buche schlagen konnte. Doch es reicht auch so, um den neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet zu Beginn des Superwahljahres in Schwierigkeiten zu bringen. Ziemiak muss die Frage parieren, ob nicht CSU-Chef Markus Söder am Ende doch der bessere Kanzlerkandidat sein könnte.
Zwischen Ostern und Pfingsten werden wir dann entscheiden über die Frage der Kanzlerkandidatur. Die spielt jetzt heute Abend keine Rolle.
Sein CSU-Kollege Markus Blume schiebt den Blick auf die Kanzlerkandidatur ebenfalls beiseite. Im ZDF sucht der Generalsekretär aus München die Offensive. Blume versucht, die im Bund mitregierende SPD anzugreifen.
Für uns muss dieser Wahlabend als Union natürlich schon ein Weckruf sein, weil wir merken, dass da auch bundespolitische Dinge eine Rolle gespielt haben. Verfehlungen einzelner, aber auch ganz klar Fehler, die in den letzten Wochen gemacht wurden. Wir sind ja noch nicht über den Berg mit der Corona-Krise. Und jeder, der glaubt, der kann jetzt die nächste Ausfahrt wie die SPD nehmen in Richtung Wahlkampf, der macht einen schweren Fehler, der versündigt sich daran.
Diese Kritik lässt Vizekanzler Olaf Scholz an sich abprallen. Seine SPD hatte versucht, sich aus der Verantwortung für das Impfdebakel zu ziehen. Der Finanzminister hatte seinem CDU-Kabinettskollegen Jens Spahn böse Fragen gestellt. Jetzt sieht sich der SPD-Kanzlerkandidat auf dem richtigen Weg, dass in Rheinland-Pfalz Malu Dreyers Ampelkoalition bestätigt wurde, dass die Sozialdemokraten trotz eines mehr als mageren Ergebnisses in Baden-Württemberg mitregieren könnten, sieht Scholz als Signal.
Sichtbar ist, dass es Optionen gibt. Die Wählerinnen und Wähler wissen, sie können tatsächlich entscheiden, wer der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass die SPD deshalb in den nächsten Wochen, Monaten einen erheblichen Zuwachs an Zustimmung und am Ende auch an Stimmen bei der Bundestagswahl im September bekommen wird.
FDP-Chef Christian Lindner allerdings macht schon einmal klar, einen Automatismus in Richtung Ampel kann es für die Liberalen nicht geben. Lindners Präferenz für eine Zusammenarbeit mit CDU-Chef Armin Laschet ist deutlich. SPD und Grüne weist er vorsichtshalber schon mal in die Schranken.
Mit der FDP wird es mit Sicherheit keinen Linksruck geben. Mit der FDP wird es eher niedrigere als höhere Steuern geben. Kein Verbot des Dieselmotors oder des Einfamilienhauses, wie manche Grünen das fordern.
Die Grünen wiederum sind darum bemüht, den Wahlsieg Winfried Kretschmanns in Stuttgart nicht ausschließlich dessen Person zuzuschreiben. Kretschmanns Erfolg will Parteichef Robert Habeck auch als Erfolg der Grünen verstanden wissen.
Winfried Kretschmann ist Grüner durch und durch. Also ohne seine herausragende Person schmälern zu wollen, nein, das ist ein großer grüner Wahlsieg heute Abend.
Die Linke hat nur verloren. Zweimal den Einzug in westdeutsche Landesparlamente verpasst. Als Empfehlung für ein linkes Bündnis mit SPD und Grünen im Bund lässt sich das kaum interpretieren. Geschäftsführer Jörg Schindler versucht es dennoch, die SPD von ihrem Blick auf die Ampel abzubringen.
Eine Vermögenssteuer einzuführen wird mit der FDP nicht gelingen. Das wird nur mit einem wirklich veränderten inhaltlichen Angebot gelingen.
Bernd Baumann, Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, hingegen warnt vor linken Mehrheiten am 26. September.
Die konservativen und liberalen Parteien hätten eine Mehrheit, auch in diesen beiden Ländern.
Das schlechtere Abschneiden der Alternativen deutet allerdings nicht darauf hin, dass deren besonders Corona-kritischer Kurs verfangen hätte. Parteichef Jörg Meuthen bemüht eben diese Krise als Erklärung. Online-Wahlkämpfe, meint er, liegen uns einfach nicht.
Soweit der Bericht von Frank Kapellan. Und über diesen spannenden Wahltag im Südwesten Deutschlands möchte ich nun sprechen mit dem Politologen Frank Decker von der Universität Bonn. Guten Abend, Herr Decker.
Guten Abend.
Herr Decker, wer ist für Sie der Gewinner des heutigen Tages?
Gewinner sind sicherlich zunächst die Grünen, die ihr gutes Ergebnis in Baden-Württemberg nochmal getoppt haben. Auch in Rheinland-Pfalz haben sie deutlich zugelegt. Die Sozialdemokraten können sich aber auch als Gewinner fühlen. Das Ergebnis in Rheinland-Pfalz von 2016 haben sie gehalten. Das hätte vor einigen Wochen ja niemand für möglich gehalten. Und in Baden-Württemberg sieht es natürlich ganz anders aus. Aber dort hat die SPD jetzt auch die Möglichkeit, dann in die Regierung zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Liberalen. Für die gilt in Baden-Württemberg dasselbe. Da haben sie auch sehr deutlich zugelegt. Und auch in Rheinland-Pfalz vielleicht etwas enttäuschender, aber zumindest werden sie auch dort dann weiter in der Ampelkoalition verbleiben.
Die größten Konsequenzen hat das vermutlich ja für die Union. Alle sprechen jetzt schon wieder von der K-Frage. Wie sehen Sie da die Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen? Was muss jetzt bei der Union passieren?
Ja, bei der Union muss viel passieren. Eigentlich hat ja der Machtübergang von Angela Merkel nicht geklappt. Es ist eine fast unmögliche Situation, dass die Kanzlerin eben dann bis zur Bundestagswahl im Amt bleibt und alle viele wichtigen Fragen, insbesondere die Kanzlerkandidatur, sind nicht geklärt. Aber auch programmatisch ist die Union noch überhaupt nicht vorbereitet. Das hängt ja auch mit den Personalfragen zusammen. Und die sich verschlechternden Umfragewerte im Bund, in denen sich ja auch jetzt diese schlechten Landtagswahlergebnisse spiegeln, die haben natürlich auch mit dem ziemlich katastrophalen Corona-Management zu tun in den letzten Wochen und Monaten, genauso wie die Union am Anfang, als wir gut durch die Krise gekommen sind, als führende Regierungspartei davon profitiert hat, wird sie jetzt hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht. Also da kommt jetzt auf Armin Laschet sehr viel Arbeit zu. Und dann obendrauf, die Menschen sind schon unzufrieden, wenden sich von der Union ab. Und dann kommt noch so etwas wie die Maskenaffäre. Und auch das ist ein Thema, das jetzt nicht einfach so schnell weggewischt werden kann, sondern das werden sich auch die anderen Parteien als Wahlkampfthema nicht entgehen lassen.
Sie sagten gerade, auf Armin Laschet kommt viel Arbeit zu, aber vielleicht sollte lieber auf Markus Söder viel Arbeit zukommen, wenn man den Zahlen, den Umfragen glaubt.
Ja, aber auch Söder ist natürlich in einer schwierigen Situation. Wir haben jetzt möglicherweise dann doch eine andere Situation als bei den letzten drei Bundestagswahlen, die alle Angela Merkel und die CDU, CSU gewonnen hat. Ein offenes Rennen. Es gibt die Perspektive auch einer Mehrheit jenseits der Union. Und Söders Ambitionen auf die Kanzlerschaft, die waren und sind natürlich damit verbunden, dass man eben auch gute Chancen hat, die Bundestagswahl zu gewinnen. Und wenn sich das jetzt ausweislich der Umfragen dann im Mai oder Juni anders darstellt, hat er vielleicht auch gar kein Interesse mehr an der Kanzlerkandidatur. Und er hat natürlich selber auch zu tun mit dieser Maskenaffäre. Die betrifft ja die CSU mindestens so stark wie die CDU.
Aber wenn wir jetzt mal schauen auf die Popularitätswerte. Es ist ja heute ganz klar geworden, irgendwo, es waren zwei Personenwahlkämpfe. Winfried Kretschmann ganz souverän, seine Gegenkandidatin Susanne Eisenmann eher blass. Man hat ja auch viele Sachen nachgesagt, auch vom äußeren Erscheinungsbild war einiges vor dem Wahltag zu hören. Dann Malu Dreyer, ich sprach es vorhin schon an, sympathisch, kommt immer gut rüber. Ihr Konkurrent Christian Baldauf, ein bisschen blasser, ein bisschen ruhiger, entscheiden nicht immer mehr die Personen statt die Programme und bräuchte dann die Union nicht einen ganz starken populären Mann an der Spitze, um das zu entscheiden?
Ja, das sind natürlich Personen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so etwas wie einen Amtsinhaberbonus. Und den haben wir ja gerade im Bund nicht mehr, weil die Amtsinhaberin abtritt. Und insoweit haben wir dort vielleicht auch ein etwas offeneres Rennen, was die Personen angeht, als jetzt in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Also wenn jetzt der Zufall es gewollt hätte, dass Länder zur Wahl gestanden hätten, in denen CDU-Ministerpräsidenten amtieren, wäre das vielleicht für die Union gar nicht so schlecht ausgefallen, weil natürlich auch die landespolitischen Aspekte bei solchen Wahlen immer eine große Rolle spielen. Das sieht man ja auch daran, dass in Baden-Württemberg eben ein Grüner sehr stark ist und in Rheinland-Pfalz eine Sozialdemokratin. Aber Sie haben natürlich auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, jetzt mit Blick auf die Union. Das wird für Laschet schon schwierig, wenn sich seine persönlichen Umfragewerte nicht verbessern, auch im Vergleich, im unionsinternen Vergleich mit Markus Söder. Denn dann könnte es natürlich schon auch in der Union Überlegungen geben, ob man nicht doch besser demjenigen die Kanzlerkandidatur anvertraut, der dann im Zweifel auch bei der Wahl die besseren Chancen hat. Also insoweit bleibt das durchaus auch ein offenes Rennen.
Blicken wir jetzt einmal zur SPD. Wir haben es gerade im Beitrag von Frank Kaplan gehört, das war ein Fernseh-Urton. Olaf Scholz heute im Fernsehen wieder einmal sehr vollmundig, dass er der Mann fürs Kanzleramt ist. Ich glaube, angesichts der Zahlen heute etwas über 10% in den beiden Bundesländern und auch über angesichts der Zahlen im Bund ist das eher ein wenig komisch. Wie mutet es Ihnen an?
Ja, aber es ist natürlich etwas daran. Also wer Kanzler wird, hängt nicht davon ab oder ist nicht daran gebunden, dass man automatisch stärkste Partei wird. Nach Lage der Dinge hat die Union immer noch die besten Chancen, stärkste Partei zu werden.
Oder die Grünen könnten auch stärker als die SPD sein und die beiden gehen zusammen, vielleicht noch mit einer anderen Partei. Dann hätte ja auch eigentlich nach den Gepflogenheiten die Grüne Partei den Vortritt im Kanzleramt, nicht Herr Scholz.
Ja, das ist ein ungeschriebenes Gesetz der Koalitionsbildung und wenn es eine Mehrheit gibt für eine Ampelkoalition, wird in diese Ampelkoalition die Partei den Kanzler stellen, die die stärkste Partei ist. Und das sind ja im Moment eher die Grünen als die SPD. Nur man muss sehen, diese Konstellation ist ja im Bund noch nicht mehrheitsfähig und aus meiner Sicht kann sie eigentlich nur mehrheitsfähig werden, wenn die SPD deutlich zulegt. Das heißt, sie muss auf über 20% kommen. Aber wir sind ja jetzt erst am Beginn des Wahlkampfes, also da ist noch sehr viel Dynamik drin. Aber dass es überhaupt diese Perspektive gibt, diese Option, das unterscheidet doch die jetzige Bundestagswahl von den drei vorangegangenen. Und insoweit haben wir tatsächlich ein ganz offenes Rennen um die Kanzlerschaft.
Mhm. Blicken wir zum Schluss vielleicht noch einmal auf die AfD, das ungeliebte Kind im deutschen Parteiensystem, das sich mittlerweile doch etabliert hat. Heute Verluste, ganz klar. Es gibt kein Thema, mit dem die AfD momentan großartig punkten könnte, aber auch kein kompletter Absturz, wie man vielleicht hätte erwarten können nach den sehr starken, unerwarteten Gewinnen vor 5 Jahren. Sind die angekommen, sind die etabliert?
Ja, absolut. Die AfD wird mittelfristig aus dem deutschen Parteiensystem nicht verschwinden. Da hat sich ein bestimmtes Wählerpotenzial auch verfestigt. Dass es jetzt auch ziemlich deutliche Verluste war, hängt natürlich damit zusammen, dass die Wahlergebnisse vor 5 Jahren auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise eingefahren wurden. Das ist das eine. Aber zum anderen hat ja die Partei und macht die Partei durch Querelen von sich reden. Vor allem in Baden-Württemberg hat es zu dem schlechten Ergebnis beigetragen. Aber sie befindet sich eben auch im Bund in einer schweren Krise. Und last but not least hat natürlich auch ihre Positionierung in der Corona-Politik nicht überzeugt. Also gerade die Wähler aus dem eher bürgerlichen, aus dem Unions- oder FDP-Bereich, die sie auch erreichen will, die sie adressieren will, die konnte sie mit dieser radikalen Position nicht erreichen.
Frank Decker, Politologe in Bonn. Vielen Dank, dass Sie uns heute Abend zur Verfügung gestanden haben.
Gerne.
Wir kommen zum nächsten Thema. Wir müssen das Ganze nun einordnen. Die Ergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren irgendwo erwartbar. Dennoch hatte zumindest die CDU gehofft, in beiden Bundesländern nicht noch einmal abzuschmieren, wie es manche Kommentatoren heute benannt haben. Heimlicher Gewinner sind verschiedene Parteien wie die FDP, die Freien Wähler, was ebenso Auswirkungen auf die Bundespolitik haben dürfte. Zuerst am Zug ist aber jetzt die Union und zwar möglichst schnell, meint unsere Chefredakteurin Birgit Wenzin in ihrem Kommentar.
In Baden-Württemberg ist Grün das neue Schwarz. Der bisherige Ministerpräsident ist der künftige Winfried Kretschmann. In Rheinland-Pfalz siegt wiederum Malu Dreyer massiv gegen den Bundestrend. Die alte und neue Ministerpräsidentin der SPD steht für eine Einheit, nach der sich die Bundespartei und der Bundeschef sehnen. Die Einheit von Person, Partei, Programm. 2 Corona-Krisenpiloten aus den Ländern, die zu ihrer Verantwortung in ihren föderalen Zwischengeschossen stehen und sich nicht wegducken. Und noch eine Corona-Wendung zeigt sich im deutschen Südwesten. Die FDP dringend nach ihrem Jamaika-Abgang 2017 auf der Suche nach Regierungsperspektiven wurde ganz offensichtlich fündig. Die Wähler honorieren deren Vorgehen in einer politischen Marktlücke. Man kann Corona-Maßnahmen in Frage stellen, ohne die Gefährlichkeit der Pandemie zu leugnen. Man kann den Wert der Freiheit betonen, ohne die Verantwortung des Staates zu negieren. Und die AfD in beiden Bundesländern immerhin. Die sogenannte Alternative für Deutschland wächst nicht, sie stagniert. Noch geht die wahre Radikalität von der Wirklichkeit der Pandemie aus und nicht von mutmaßlichen, wiewohl katastrophalen Fehlverhalten einzelner Abgeordneter, sogenannter Rafkes bei CDU und CSU. Diese Dimension nicht aus den Augen zu verlieren, darauf kommt es an. Masken, Impfen, Testen, das ist nach einem Jahr der Pandemie die bleibende Herausforderung. Pragmatisch handeln und möglichst viele Menschen schnell impfen, praktische und zugleich verlässliche Vorgaben dafür machen. Diese Empfehlung des Chefs des Hausärzteverbandes ist eine an die Politik in Bund und Ländern. Vernunft ist geboten statt gnadenloser Starre. Und bei allen Appellen, Transparenzpapieren und Verhaltensregeln auch und gerade für die Vertreter des Volkes im Bundestag, Vorschriften ersetzen keine Haltung. Auch und gerade Politiker als Abgeordnete auf Zeit haben Vorbild zu sein. Wer das nicht sein will, achte auf die Berufswahl. So einfach ist das. Und alle Repräsentanten der Politik in Bund und Ländern haben diesen Ansprüchen zu genügen. In Regierungen und in der Opposition. Und natürlich dem verantwortlichen Machtanspruch, dem politischen Gestaltungswillen. Und was heißt das nun für die Union? Deren Landeschef in Baden-Württemberg, Thomas Strobel, bot sich sofort wiederum als Koalitionspartner an und seine Sicht der eigenen Parteilage ist ebenso nüchtern wie desaströs gemessen an der eigenen Geschichte. Strobel im Originalton: Wir müssen aufpassen, dass uns nicht das Schicksal der amerikanischen Republikaner droht oder das zahlreicher anderer konservativer Parteien in Europa. Armin Laschet und Markus Söder müssen klären, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt. Rasch. Dafür kann ein Moment richtig sein, der sehr viel näher an Ostern als an Pfingsten liegt. Die CDU nicht nur im Südwesten ist verunsichert, ihr droht die eigene Kernkompetenz, die Regierungsfähigkeit abhanden zu kommen. Die Partei strauchelt, wirkt führungslos und ohne Richtung. Corona hat diese Parteikrise nur überdeckt. Corona macht diese Krise jetzt nur noch sichtbarer. Und im Moment geht es in dieser herausfordernden Pandemiesituation und durch die mutmaßliche Unions-Rafke-Affäre einmal mehr auch darum, dass es in der Union überhaupt relevant ist, wer Kanzlerkandidat wird. Eine Perspektive, die vor wenigen Wochen noch nicht zu erwarten war. So betrachtet bleibt es dabei, auch in Pandemiezeiten wie diesen. Wahlen im März sind Minnetekel und Vorboten für alle Entwicklungen im Herbst.
Höchste Eisenbahn also für die Union, meint Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin. Kommunalwahlen finden vor allem dann Beachtung, wenn bundes- oder landespolitisch in einem Jahr nicht sonderlich viel ansteht. Dann bemühen sich Medien und Auguren darum, Trends daraus zu lesen. Heute fanden in Hessen Kommunalwahlen statt und naturgemäß liegen sie ein wenig im Schatten der südwestdeutschen Ereignisse. Dennoch lohnt ein kurzer Blick dorthin, denn Hessen sorgte in der jüngsten Vergangenheit ja oft für Negativschlagzeilen, etwa durch offene rechte Gewalt wie den Anschlag von Hanau und den Mord an Walter Lübcke. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Landeskorrespondenten für Hessen, Ludger Fittkau. Herr Fittkau, welche ersten Trends gibt es heute Abend?
Zwei wichtige Trends. Zum einen scheint sich landesweit, man muss sehr vorsichtig formulieren, weil die Auszählung läuft noch und durch die hohe Zahl der Briefwahlwähler in diesem Jahr durch Corona verzögert sich das alles und wird noch tief in die Nacht gehen, bis tief in die Nacht andauern. Aber man kann sagen, die CDU wird landesweit wohl wieder die stärkste Kraft werden. Das ist deutlich, aber dann wird gerade die Grüne Partei, die Grünen werden nicht nur in den Metropolen, in den Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum deutlich zunehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel aus Frankfurt am Main noch kein amtliches Endergebnis, aber es gibt ein Trendergebnis, dass in Frankfurt, in der größten Stadt Hessens, tatsächlich die Grünen vor der Union liegen. Die Union war bei der letzten Wahl die stärkste Partei. Die SPD, die immerhin noch den Oberbürgermeister in Frankfurt stellt, ist mit 17,7% deutlich abgeschlagen. Also auch hier in Hessen bestätigt sich das, was eben auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz oder auch gerade vor allen Dingen in Baden-Württemberg sichtbar ist. Die Grünen liegen im Trend selbst. Konflikte wie der Bau um der Autobahn A49, der ein großes Thema war im letzten Jahr, wo auch junge Klimaschützer die Grünen kritisiert haben, dass sie diesen Autobahnbau vorangetrieben haben, scheint den Grünen tatsächlich unterm Strich nicht wirklich geschadet zu haben.
Hessen war ja auch in vielen Kommunen mal eine SPD-Hochburg oder hatte viele SPD-Hochburgen. Wissen Sie da etwas, wie haben sich die Sozialdemokraten vielleicht in anderen Städten bisher geschlagen? Gibt es da schon etwas?
Ja. Eine Stadt liegt vor als Ergebnis, das ist die Großstadt Darmstadt, wo tatsächlich die SPD jahrzehntelang den Oberbürgermeister gestellt hat, die stärkste Kraft war. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Es gibt jetzt einen grünen Oberbürgermeister schon länger in Darmstadt und da ist das Ergebnis tatsächlich wirklich niederschmetternd auch für die SPD, nämlich genau wie der Bundestrend 16%, die CDU liegt bei 16%, die Grünen bei 28. Das zeigt schon, wo der Trend hingeht. Die Grünen sind in gewisser Weise, gerade in den Großstädten, auch in Hessen, auf dem Weg, die neue Volkspartei zu werden. Und SPD und CDU kommen nicht mehr aus dieser, sagen wir, 15-16% Falle hinaus.
Ludger Fittkau, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen nach Hessen zu den Kommunalwahlen. Die Welt dreht sich auch nach den beiden heutigen Landtagswahlen weiter. Das Thema Corona sorgte erneut für Debatten, nachdem einzelne Bundesländer am Wochenende wegen angekündigter Lieferprobleme bei AstraZeneca ihre ohnehin dünnen Impftermine noch einmal strecken und umstellen mussten. Die neuen Beratungen von Bund und Ländern in einer Woche stehen unter Druck von zahlreichen Seiten. Und damit nicht genug. Es forderte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach heute noch, die Schulen angesichts der dritten Welle, kaum dass sie geöffnet haben, nun bis Ostern zu schließen. Volker Findhammer aus unserem Berliner Studio fasst das alles zusammen.
Eigentlich wollen sich die Länderchefs erst Anfang kommender Woche erneut um die Details der Teststrategie für weitere Öffnungen kümmern und um die Einbeziehung der Hausärzte in die nationale Impfstrategie. Doch schon heute deutet sich an, dass das kommende Treffen gleich von zwei Seiten her unter einem schlechten Vorzeichen steht. Da ist zum einen die jüngste Projektion des Robert-Koch-Instituts, die wegen der schnellen Ausbreitung der britischen Mutante von einem erneuten deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland ausgeht. In der Woche nach Ostern könnte die Inzidenz demzufolge bei 350 liegen und damit sogar einen neuen Höchstwert erreichen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bereits seit einer Woche wieder an und hat heute bundesweit den Wert von 79 erreicht. Das RKI meldet zudem erneut über 10.000 Neuinfektionen. In den Krankenhäusern ist diese Entwicklung noch nicht angekommen. Die Zahl der Patienten in intensivmedizinischer Behandlung ist weiterhin noch leicht rückläufig. Aber bei knapp 9 Millionen Erstimpfungen und 2,5 Millionen überstandenen Infektionen bleiben immer noch über 70 Millionen Bundesbürger, die nicht geschützt sind. Darunter nach wie vor ein erheblicher Anteil von potenziellen Risikopatienten. Erste Experten wie der Pharmazeut Thorsten Lehr in der Bild am Sonntag rechnen damit, dass die Politik noch vor Ostern die Notbremse ziehen und die bislang nur vorsichtigen Öffnungsschritte wieder zurücknehmen muss. Das wirft den Blick auf das zweite Dilemma, welches zusätzlichen politischen Druck erzeugt. Der Mangel an Impfstoffen und das zu geringe Tempo bei den Impfungen. Zwar wurden in der vergangenen Woche im Durchschnitt knapp über 250.000 Bundesbürger pro Tag geimpft, doch das sind faktisch zu wenige Impfungen, um zügig eine breitere Immunität in der Bevölkerung zu erreichen. Angesichts der aktuellen Lieferprobleme einzelner Hersteller ist zudem offen, ob die Hausärzte tatsächlich wie geplant spätestens ab Mitte April im großen Stil eingebunden werden können. So hatte etwa AstraZeneca am Freitag angekündigt, statt der zuletzt anvisierten 220 Millionen Impfdosen nur noch 100 Millionen bis zur Jahresmitte an die EU-Staaten liefern zu können. Ein Grund dafür sind die faktischen Exportbeschränkungen in den USA, aber auch die zögerlichen Bestellungen der EU-Kommission und nicht zuletzt der schleppende Umbau der Produktionsstätten in Belgien und den Niederlanden. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holecek aus Bayern, hat das in der Bild am Sonntag scharf kritisiert. Das sei absolut inakzeptabel und zerstöre massiv Vertrauen. Es könne doch nicht sein, dass Exportbeschränkungen zulasten der Menschen gehen würden, sagte der CSU-Politiker. Sein Parteifreund Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, fordert deshalb Konsequenzen. Solange AstraZeneca seine Zusagen nicht erfülle, sollte die EU einen grundsätzlichen Exportstopp von in der EU produzierten Impfstoffdosen des Unternehmens verhängen, sagte er der Welt am Sonntag. Da geraten neben Großbritannien auch die Vereinigten Staaten in die Kritik. Denn während die EU weiterhin Impfstoffe exportiert, etwa nach Kanada oder Mexiko, gelten in den USA nach wie vor strikte Ausfuhrbeschränkungen, die vom neuen Präsidenten Joe Biden bislang nicht aufgehoben wurden. Auf der anderen Seite räumt der Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans im Berliner Tagesspiegel Versäumnisse der EU-Kommission ein. Tatsächlich seien bei der Bestellung der Impfstoffe sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht worden, sagte Timmermans. Das sollte aber erst nach dem Ende der Pandemie genauer untersucht werden, fügt der EU-Kommissar noch an. In ersten Bundesländern bringt der Lieferausfall bereits Folgen mit sich. So wurde in den Impfzentren in Thüringen bereits die Terminvergabe gestoppt, weil man nicht weiß, wann neue Lieferungen kommen. Und in Mecklenburg-Vorpommern wurde gestern beschlossen, die Bevorratung für die Zweitimpfung vorerst zu reduzieren, um darüber die Zahl der Erstimpfungen erhöhen zu können.
Weiterhin viel Verdruss rund um Corona, die Impfungen und die Tests. Volker Findhammer war das. Aber es gab heute auch positive Corona-Schlagzeilen, zumindest für jene, die endlich mal raus wollen aus Lockdown-Deutschland und etwa nach Mallorca fliegen möchten. 300 Extraflüge hat die Lufthansa-Tochter Eurowings nach einem wahren Buchungsboom aufgelegt. Denn Mallorca ist laut dem Robert-Koch-Institut kein Risikogebiet mehr. Dennoch bleiben vor Ort weiterhin viele Auflagen, wie Reinhard Spiegelhauer uns jetzt schildert.
Los geht's schon vor der Einreise. Deutsche, die nach Mallorca fliegen wollen, müssen sich nach wie vor auf einem Online-Portal des spanischen Gesundheitsministeriums anmelden. Man bekommt dort einen QR-Code, den man ausdrucken oder aufs Handy laden sollte. Er wird am Flughafen kontrolliert. Spanien behandelt Deutschland auch weiter als Risikogebiet und verlangt einen negativen PCR-Test. Er darf nicht älter als 72 Stunden sein. Wer ohne gültigen Test erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 3.000 Euro rechnen. Schon seit ein paar Wochen würden wieder mehr Flüge gebucht, so Jens Bischoff, Eurowings-Chef bei einer Pressekonferenz in Palma am Freitag.
Very low numbers. So if we even that the bookings have tripled.
Alles auf niedrigem Niveau. Die Buchungen haben sich verdreifacht. Trotzdem liegen wir erst bei 30% im Vergleich zu 2019. Wir gehen aber davon aus, dass sich das noch steigern wird. 325 Flüge pro Woche will die Airline im Sommer anbieten. Die Konkurrenz wird mitziehen. Darauf, dass wieder Touristen kommen, freuen sich auch Hoteliers und Restaurantbesitzer. 90% der Beherbergungsbetriebe sind im Moment aber noch zu. Restaurants auf Mallorca dürfen jetzt auch wieder Gäste in den Innenräumen bedienen. Gut für alle, die keine Terrasse haben. Sie hatten 3 Monate lang zwangsweise dicht, so wie er. Er ist trotzdem enttäuscht. Maximal 30% Auslastung sind erlaubt. Er hätte sich mindestens 50 gewünscht. Das ist auch die Quote an Gästen, die im Außenbereich bewirtet werden darf. Dabei gilt übrigens auch an den Tischen eine Maskenpflicht, so wie überall in der Öffentlichkeit. Nur beim Essen und Trinken darf sie abgenommen werden. Das gilt sogar für Strandspaziergänge. Nur wer tatsächlich am Strand liegt oder Sport treibt, darf die Maske abnehmen. Maximal 6 Personen aus 2 Haushalten dürfen miteinander unterwegs sein. Weiter komplett geschlossen sind Nachtbars und Diskotheken. Kleinere Geschäfte müssen schon um 20 Uhr schließen. Supermärkte, Apotheken und andere systemrelevante Dienstleistungen dürfen bis 22:30 Uhr offen bleiben. Von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens gilt eine allgemeine Ausgangssperre. Die zentrale Änderung für Urlauber ist: Dadurch, dass die Balearen nicht mehr als Risikogebiet gelten, fällt die bis zu 10-tägige Quarantänepflicht bei der Heimkehr nach Deutschland weg.
So viel aus Politik und Zeitgeschehen. Und vielleicht Zeit, sich jetzt einmal ein wenig zurückzulehnen an diesem späten Abend und auf ein ganz anderes Thema zu blicken. In Los Angeles werden heute Nacht die Grammy Awards verliehen, also der Musikpreis der USA. Einer, der vielleicht dort zuschaut, aber jedenfalls auch in der Medienmetropole Los Angeles lebt, ist Wolfgang Petersen, einer der wenigen Deutschen, ohne die Hollywood nicht denkbar ist. Er hat heute 80. Geburtstag. Katharina Wilhelm lässt uns ein wenig mitfeiern.
Am liebsten hätte Wolfgang Petersen 80 Leute zu sich in seinen Garten geladen und eine richtig wilde Party gefeiert, verrät er. Aber
geht nicht. Also machen wir das Gegenteil. Wir machen gar nichts.
Petersen ist wegen der Corona-Pandemie vorsichtig. Wir sprechen deswegen am Telefon miteinander.
Im Moment sind wir noch ganz streng. Wir machen eigentlich gar nichts und das ist auch ganz gut. Dann denkt man nicht zu lange drüber nach über das Ganze. Das ist ja so. Wer will schon gerne älter werden, was soll's.
Ein bisschen Rückblick darf zum 80. trotzdem sein. Petersen schaut immerhin auf eine erfolgreiche Karriere in Hollywood zurück. Angefangen hat alles aber natürlich in Deutschland. Zunächst beim Theater als Regisseur, dann kam das Fernsehen, unter anderem der Skandaltatort Reifezeugnis mit einer recht nackten Natasja Kinski und dann natürlich das Boot.
Ah! Auf 90 Meter gehen!
Dass der Antikriegsfilm aus dem Jahr 1981 auch international so einschlagen würde, das habe ihn überrascht, erzählt Petersen.
Da steht ja beim Film am Anfang von den 40.000 U-Boot-Fahrern in Deutschland sind 30.000 nicht zurückgekehrt. Und da gab es einen riesen Applaus dafür. Und da sind wir natürlich tief versunken in unsere Sessel und dachte, ach Gott, das wird wirklich nicht gut gehen. Dann kam der Film und lief der Film und 2,5 Stunden später gab es eine Standing Ovation, die überhaupt nicht aufhörte.
6 Oscar-Nominierungen gab es für Das Boot. Bis heute Rekord für eine deutsche Produktion. Dann folgte die Unendliche Geschichte, ebenfalls eine Großproduktion. Doch danach waren seine Träume zu groß für die deutsche Filmindustrie, meint Wolfgang Petersen. Zeit also für den Sprung nach Hollywood, wo Filme nochmal einen ganz anderen Stellenwert hätten.
Kino ist hier in Amerika eine Sache, auf die jeder sehr, sehr stolz ist, wenn man damit verbunden ist. Wenn man hier am Kinofilm arbeitete, ich spürte das immer wieder, die Crews, die Schauspieler, ein enormer Professionalismus.
Petersen liefert in den 90er Jahren einen Kassenschlager nach dem nächsten. In The Line of Fire mit Clint Eastwood, Air Force One mit Harrison Ford und natürlich auch Outbreak, Lautlose Killer mit Dustin Hoffman.
Ihre Stadt steht unter Quarantäne.
Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer.
Worauf wollen Sie hinaus?
Wenn einer erkrankt, wir haben es jetzt 10 und wenn nur einer von Ihnen aus Cedar Creek herauskommt, dann haben die ein hochinteressantes Problem.
Ein Film, der in der Corona-Pandemie so aktuell daherkommt wie nie. Auch eines seiner neuen Projekte musste wegen der Pandemie geschoben werden. Er hofft, dass die Dreharbeiten bald wie geplant laufen können.
Das ist die Geschichte von einem jungen KGB-Agenten aus Russland, der sich unsterblich und gegenseitig auch verliebt in eine Ostdeutsche, Inge Pohl hieß die aus Ostdeutschland, versuchen dann in diesem Riesendrama des Kalten Krieges gemeinsam zu fliehen.
Mit seiner Heimat Deutschland verbindet den Wahl-Angelino noch viel Familie und eine Leidenschaft fürs norddeutsche Essen, das er manchmal richtig vermisst.
Meine Sehnsucht ist zur schönen gebratenen Scholle. Also sowas wie Lapskaus gibt es ja inzwischen, kann man sich ja alles online wunderbar bestellen. Nur das Einzige, was ich bisher noch nie gekriegt habe, ist eben die Scholle. Die Scholle, die Scholle.
Der Regisseur Wolfgang Petersen wird 80. Wir gratulieren auch von hier aus. Katharina Wilhelm war das. Und an diesem Wahlabend, das haben Sie, wenn Sie Stammhörer des Deutschlandfunks und Sportfan gleichermaßen sind, sicher bemerkt, ist unsere ausführliche Sendung der Sport am Sonntag nach 19.05 Uhr ausgefallen. Unsere Sportredaktion hat deshalb für Sie noch einmal das Wichtigste aus dem Sport jetzt zusammengestellt und erstes Thema, auch wenn noch nicht klar ist, wie und sogar ob die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden. Eine Vorentscheidung gab es aus deutscher Sicht heute schon. Die Handballnationalmannschaft der Männer ist dabei. Und das ist auch das erste Thema im Sporttelegramm mit Marina Schweizer.
Die Pflicht ist erfüllt für den größten Handballverband der Welt. Zumindest das Männerteam kann nach Tokio fahren. Das dritte und entscheidende Spiel gegen Algerien gewannen die deutschen Männer heute. Über den Weg zu diesem Ziel berichtet Thomas Kuss.
Das Tokio-Ticket ist gelöst. Die Erleichterung war den deutschen Handballern anzusehen nach dem glanzlosen, aber ungefährdeten 34:26 Erfolg gegen Algerien. Zum Abschluss des Olympia-Qualifikationsturniers tat sich die DAB-Auswahl noch einmal schwer. Es fehlte der letzte Biss, die letzte Konzentration beim dritten Spiel in 3 Tagen, bei dem Rückraumspieler Julius Kühn zum Abschluss als Bester 8-mal traf. Bundestrainer Alfred Gislason schaut nach den Auftritten in der Hauptstadt zuversichtlich auf die Ende Juli geplanten Sommerspiele in Japan.
Die Erleichterung ist natürlich groß und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und ich denke, die sind alle extrem glücklich jetzt. Für mich ist natürlich eine sehr, sehr große Sache, als Trainer zur Olympia zu kommen. Da war ich noch nie. Ich war 2-mal dort als Spieler. Gerade mit Deutschland, ein Land, wo ich da fast 30 Jahre wohnhaft geblieben bin, wäre es für mich eine Riesensache.
Neben Deutschland löste Vize-Weltmeister Schweden das Olympiaticket mit einem 32:25 Erfolg im letzten Spiel gegen Slowenien.
Das deutsche Frauenteam ist übrigens nicht dabei in Tokio. Der 8. Platz bei der WM 2019 hatte nicht gereicht für das Qualifikationsturnier. Für die Top-Straßenrad-Profis war das Ziel seit einer Woche die französische Riviera. Am Schlusstag der Fernfahrt Paris-Nizza sorgte der deutsche Maximilian Schachmann für eine Überraschung und überholte den Favoriten in der Gesamtwertung. Von diesem erneuten Schachmann-Sieg berichtet Holger Gerska.
Es war ein echtes Radsportdrama. Eigentlich war Maximilian Schachmann schon praktisch aus dem Rennen um den Gesamtsieg. Zu stark hatte sich Primož Roglič in der vergangenen Woche präsentiert, unter anderem mit 3 Etappensiegen. Aber der Slowene stürzte reichlich 20 Kilometer vor dem Ziel dieser letzten Etappe und hatte in der Verfolgungsjagd schon bald keine Mannschaftsunterstützung mehr. Vorn machten Maximilian Schachmanns Teamkollegen Tempo und entschieden dieses dramatische Fernduell zugunsten des Titelverteidigers.
Ich habe noch gemischte Gefühle nach dem Tag. Es war ein großes Durcheinander. Am Ende stürzt Primož zweimal. Ich hoffe, er hat sich nicht schwer verletzt. Es war sehr, sehr schwer im letzten Anstieg, aber ich bin froh und gleichzeitig extrem überrascht, jetzt hier wieder in Gelb zu sitzen.
Für beide wurden damit Erinnerungen an 2020 wach. Roglič verlor auch bei der Tour de France im letzten Moment Gelb und Schachmann hat auch voriges Jahr Paris-Nizza gewonnen. Damals wurde das Rennen im Schatten der aufkeimenden Corona-Pandemie frühzeitig abgebrochen. Diesmal gab es eine 8. Etappe, wenn auch leicht verkürzt und nicht ganz bis nach Nizza, aber wieder mit dem Sieger Maximilian Schachmann.
In der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig Punkte im Meisterschaftsrennen liegen lassen. Der Zweitplatzierte der Tabelle kam gegen den kämpferischen 4. Eintracht Frankfurt nicht über ein Unentschieden hinaus. Jan Günther.
Durchgang Nummer 1 gehörte klar den Leipzigern. Kluivert und Forsberg scheiterten mit ihren Schüssen am starken Eintracht-Torhüter Kevin Trapp. Die Hessen im ersten Abschnitt nur um gute Defensive bemüht, hielten zur Pause das 0:0. Kurz nach Wiederbeginn dann die Führung für RB. Trapp parierte einen Kluivert-Schuss vor die Füße von Forsberg und der traf in den rechten Winkel. Im Anschluss Frankfurt offensiv agiler und mit dem Ausgleich nach einer guten Stunde durch Kamada, der freistehend in die rechte Torecke vollstreckte. Frankfurt hätte das Spiel durch den eingewechselten Jovic sogar drehen können. Am Ende hieß es 1:1. RB hat nun 4 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Der Vierte aus Frankfurt holte einen wichtigen Zähler im Kampf um einen Champions-League-Platz.
Passend zur Landtagswahl gab es am Abend das Baden-Württemberg-Derby Stuttgart gegen Hoffenheim. Und da konnte sich das Team aus der Landeshauptstadt durchsetzen. Detlef Lindner.
Das ist ein verdienter Erfolg für den VfB Stuttgart in einem sehr intensiv geführten Spiel. Der VfB ging bereits mit etwas Dusel nach einer Viertelstunde durch Eigentor Kasim Adams mit 1:0 in Führung. Vorlage Waman Getuka, der Schnellmann von der rechten Seite. Waman Getuka war es dann auch nach einer guten Stunde, der wieder auf und davon ging von der Hoffenheimer Abwehr, einfach nicht in den Griff zu bekommen. Auf Kalajdzic, der mitgelaufen war, zum 2:0. Die Führung des VfB absolut verdient. 7. Tor im 7. Spiel für Kalajdzic, den langen Österreicher. Damit den Freddy Bobic-Rekord aus der Saison 95-96 eingestellt. Einige Möglichkeiten für die Hoffenheimer, die einfach nicht zielgerichtet genug in der Offensive im Sturmzentrum agierten. Der VfB hatte weitere Möglichkeiten. Verdient sich diesen 2:0 und die 3 Punkte.
Den größten Schritt in der Tabelle machte Abstiegskandidat Arminia Bielefeld am Nachmittag. Nach 7 sieglosen Spielen gewann die Arminia 2:1 gegen Leverkusen und kam aus der Abstiegszone heraus. Daniel Neuhaus.
Zum ersten Mal in dieser Saison konnte die Arminia eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel besiegen. Der Schlüssel zum Erfolg? Eine für Bielefelder Verhältnisse ungewohnte Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Doan nach 18 Minuten und Okugawa nach gut einer Stunde brachten die Arminia 2:0 in Führung. Leverkusen hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, wurde aber zu selten gefährlich für Bielefeld. Erst 5 Minuten vor Schluss konnte Schick für Bayer verkürzen. Der Ausgleich gelang den Gastgebern aber nicht mehr. Die 1:2 Niederlage wirft Leverkusen im Kampf um die Champions League zurück. Arminia Bielefeld klettert nach dem Sieg auf einen Nicht-Abstiegsplatz.
Zum Ende des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto standen heute noch die Mixed-Staffeln an. Während die Schweden und NorwegerInnen jubelten, war es kein guter Tag für das deutsche Team, wie Philipp Weißkirch berichtet.
In der Single-Mix-Staffel hatten Janina Hettich und Roman Rees letztlich mit 12 Nachladern gar keine Chance. Die beiden Außenseiter wurden 11. beim Sieg von Schweden. Auch in der Mixed-Staffel gab es ein enttäuschendes Ergebnis. Rang 9 verbunden mit einem riesigen Rückstand im Ziel von mehr als 3,5 Minuten auf das überlegene Quartett aus Norwegen. Das brauchte nur 4 Nachlader, obwohl tückische Windböen das Schießen erschwert hatten. Insgesamt gab es viele, viele Fehler im Feld, so auch bei Vanessa Hinz. Die deutsche Startläuferin vermied zwar die Strafrunde, in die musste dann aber Denise Herrmann. Arndt Peiffer und Schlussläufer Benedikt Doll machten mit guten Leistungen immerhin noch eine Top-10-Platzierung klar.
Soweit der Sport und soweit diese verlängerte Ausgabe des Journals vor Mitternacht an diesem Sonntag. Und damit ist es Zeit für unsere Presseschau. Mit dem ersten Blick in die Kommentarspalten von morgen zusammengestellt hat sie Dietmar Reiche und gelesen wird die Presseschau von Gerd Dassen.
Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind das herausragende Thema in den Kommentaren. Jedoch stehen nicht die Sieger im Vordergrund, sondern die CDU. Zeit Online spricht angesichts der historisch schlechten Ergebnisse von einem Desaster. Möglicherweise haben die Briefwähler, die ihre Stimme für die CDU bereits vor Wochen abschickten, sogar Schlimmeres für die Partei verhindert. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin wissen sie, nach vielen Jahren des selbstverständlichen Machtanspruchs droht sich jetzt die Stimmung auch bundesweit zu drehen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder warnt, die CDU muss höllisch aufpassen, dass sie nicht die nächste und damit letzte Partei wird, die als Volkspartei ausgedient hat. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth meint, will die CDU Oberwasser bekommen, muss eine rasche Stabilisierung her. Das könnte durch die lang ersehnte Nominierung eines Kanzlerkandidaten passieren, sofern überhaupt noch jemand will. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe loben die Arbeit von Ministerpräsident Kretschmann. Mit Besonnenheit, Maß und Mitte hat er das Image der Grünen als Bürgerschreck komplett umgekrempelt und die vielen unterschiedlichen Lager im Land miteinander versöhnt. Aus dem einstigen Krakehlerhaufen von Realos und Fundis ist eine Volkspartei mit Integrationskraft geworden. Die komplett auf den populären Landesvater zugeschnittene Kampagne war schon deshalb ein Meisterstück der grünen PR-Strategen, weil sie in Teilen von Angela Merkel kopiert worden ist. Die Glocke aus Oelde geht auf die anstehende Regierungsbildung ein. Kretschmann hat nun die Qual der Wahl. Setzt er trotz wachsender Widerstände in seiner Partei weiter auf Grün-Schwarz oder entscheidet er sich für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP, die es unter SPD-Führung ja bereits in Rheinland-Pfalz gibt? Käme dieses Modell gleich zweimal zum Zuge, hätte das zweifelsfrei eine Signalwirkung für die Bundestagswahl im September. Nach Ansicht der Osnabrücker Zeitung sind auch die Liberalen Gewinner, und zwar verdientermaßen. Als kritische, aber konstruktive Opposition haben sie in den vergangenen 12 Monaten immer wieder Fehlentwicklungen aufgezeigt. Wie es aussieht, zahlt sich Christian Lindners einsame Entscheidung, sich bei der letzten Regierungsbildung im Bund nicht von Angela Merkel vereinnahmen zu lassen, am Ende noch aus. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hält das Wahlergebnis der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz für beachtlich und sieht das Potenzial für eine bundesweite Entwicklung. Mit ihrer kommunalpolitischen Basis im Rücken könnten die Freien Wähler einer entleibten FDP langsam aber sicher den Anspruch streitig machen, die Stimme des bürgerlich-liberalen Mittelstands zu sein.
Soweit die Presseschau. Mehr als Politik und Zeitgeschehen hier im Deutschlandfunk gibt es morgen früh in den Informationen am Morgen mit Sandra Schulz. Sie wird unter anderem mit dem SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und dem FDP-Generalsekretär Volker Wissing über die heutigen Ergebnisse reden. Mein Name ist Detlef Karg. Schlafen Sie gut.